Der Landsturm, Rückkehr der Kreissoldaten. Bevor noch der Krieg erklärt, schon zu Anfang der 90er Jahre, war man in den vorliegenden Landen auf Verteidigung derselben durch Errichtung eines Landsturms bedacht. Der Plan ging zunächst von Freiherrn von Sommerau aus, der Landeschef der vorderösterreichischen Regierung. Manche Reichsstände gingen sogleich auf den Vorschlag ein, welcher allgemein und mit Beharrlichkeit durchgeführt, das Land vor einer französischen Überflutung durchaus schützen musste. Aber wie es im Reich zu gehen pflegte, einzelne Stände ließen sich bereitwillig finden, andere taten nichts oder waren geradezu entgegen. Alle waffenfähige Mannschaft, hieß es in dem Aufruf, vom 15. bis 50. Jahr solle ungesäumt militärisch eingeübt werden. Die Gemeinden sollten für diejenigen, welche es benötigte, Wehr, Munition und Proviant liefern. Sammelplätze wurden bestimmt und jedem Platz ward ein kaiserlicher Hauptmann als Kommandant beigegeben. Allein, wie schon gesagt, Zusammenhang kam nie in das Unternehmen. Es fehlte an ernstlicher Unterstützung von oben. Erst im Jahr 96, als die Franzosen um Straßburg eine beträchtliche Heeresmacht versammelt hatten, rief man den Landsturm auf. Eine Proklamation erschien, worin das Volk aufgefordert wurde, sich zu verteidigen, als Männer zu kämpfen für Religion, für den Kaiser, für das Vaterland und den eigenen Herd. Rasch hatte das Wort gezündet. Die Bürger von Freiburg und Kenzingen waren dem Korps des Generals Fröhlich beigegeben, die aus der Herrschaft Kürnberg und Lichtenegg den Kaiserlichen bei Ober- und Niederhausen. Die Bauern aus dem Elztal, Simonswald und Triberg, die Bürger aus den Städten Villingen und Bräunlingen sollten unter Führung ihrer Bürgermeister und Vögte die Gebirgspässe im Schwarzwald besetzen. Auch die Männer aus dem Münstertal, Staufen und Säckingen, Waldshut und Laufenburg sowie die St. Blasianer griffen zu den Waffen. Wie wenig durchgreifender Erfolg auch solche verspätete Erhebung haben musste, den Franzosen erschien sie bedenklich genug. Vielleicht erinnerten sie sich der Fährlichkeiten, welche ihre Heere zu Anfang des Jahrhunderts im Schwarzwald zu bestehen gehabt. Durch Ständline aller Art suchten sie abzumahnen und zu hintertreiben, wo und wie sie nur konnten. Proklamationen verteilte man, worin zur Neutralität geraten und Schutz der Nationalität sowie der Religion verheißen wurde. Ihre Agenten zischelten den Bauern in die Ohren, dass der Landsturm nur organisiert werde, um ihn für schweres Geld an die Engländer zu verkaufen und so weiter. Es war eine bewegte Zeit. Auch bis in die entlegensten Täler und Winkel schlugen die Wogen der großen Weltbegebenheiten. Während dieses ungewöhnlichen Treibens pflegte Philipp, der älteste Sohn des Kaiserzollers, ein aufgeweckter junger Mann, oft nach Laubhausen zu kommen. Und er unterließ dabei niemals, auch im Wirtshaus zum Felsen einzusprechen. Philipp sollte einst das Bauerngut seines Vaters erben und so Gott wollte und der österreichische Obervogt nichts entgegen hätte, auch des Vaters Amt als Kaiserzoller erhalten. Dieser befehligte ein Fähnlein bei dem Landsturmaufgebot und dem Philipp war eine Führerstelle bei demselben übertragen worden. Auch einen zweiten Gast, nämlich Romulus, schien die Zeitverhältnisse jetzt öfters in den Fersen zu führen. Der Student hatte vorderhand seine Studien an den Nagel gehängt, sei es nun, dass diese Studien den Geldbeutel des Vaters zu sehr angriffen oder dass die Zeitenströmung überhaupt zu mächtig auf seinen Geist einwirkte, um in Ruhe hinter dem Schreibtisch ausharren zu können. Das Letztere muss als wahrscheinlich angenommen werden, denn des jungen Mannes Kopf schien vollständig eingenommen zu sein von den neufränkischen Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Wenigstens ermangelte er selten im Gespräch mit anderen diese Ideen zu verteidigen und mit Andersgesinnten deswegen anzubinden. Die Aufgebote harrten des Befehls zum Aufmarsch und Philipp benützte diese letzte Frist, um noch einmal herüber zu seinen Verwandten zu kommen. Er war bereits als marschierbereiter Wehrmann angetan und hatte sein Pferd im Felsen eingestellt. Diesmal empfing ihn Juliana, das Töchterlein des Hauses, denn der Wirt und sein Sohn waren in Geschäfte abwesend. Das Mädchen hatte dem eintretenden Landsturmmann zuvorkommend Hut und Säbel abgenommen, beides in der Ecke zu stellen, und fragte nun freundlich nach des Gastes weiterem Begehr. Es waren noch mehr Gäste in der Stube, und auch der Laubhauser hatte sich herüberbegeben, um Neuigkeiten zu hören. Romulus mit einigen Gesinnungsgenossen saß am hinteren Tisch bei der Küchentür. Philipp schien heute besonders redselig. In feurigen Ausdrücken sprach er über die allgemeine Landesdefension, den Ausmarsch und was damit zusammenhing. Juliana, welche sich neben ihn gesetzt, schien den Kopf auf die Hand gestützt, aufmerksam jedes Wort des Redners zu verfolgen. »Ja, wenn alle täten wie wir im Vorderösterreichischen«, rief Philipp lebhaft, »so käme uns diesmal der Franzose nicht auf den Hals. Aber so ist's halt meistens gewesen. Während die einen den Brand gelöscht haben, sind die anderen als bedächtige Zugucker daneben gestanden oder haben sich höchstens noch am Austragen beteiligt, um ein paar Fetzen für sich zu erwischen. Da geht einer nach Freiburg und schau, wie das Freischützenkorps so fleißig exerziert und manövriert. Und in Waldshut und in Staufen und anderen Städten soll ebenfalls die Bürgerschaft schon vollständig unterm Gewehr stehen. Und die Bauern von Altdorf, so hört man, die haben sogar aus freien Stücken bei der Regierung den Antrag gestellt, sich bewaffnen und ausmarschieren zu dürfen. Und ich kann euch versichern, auch bei mir daheim will keiner zurückbleiben. Ja, ich glaube, die Weiber gingen noch mit, wenn's sein müsste. Wundere mich nur, dass hier rum noch alles so ruhig ist. Ich für meinen Teil, Vetter, unterbrach der Laubhausener unwillig, auf die Tür zuschreitend, die Rede seines begeisterten Neffen. Ich bin der Meinung, der Bur gehört an den Pflug. Ja, freilich, rief ihm Philipp nach. Das heißt eben bei vielen, so der Bauer nicht muss, rührt er weder Hand noch Fuß. Und wenn wir auch alle das Leben lassen müssen, fuhr er die Augen auf Juliana heften fort, so haben wir uns doch gezeigt als Männer und uns gewehrt für alles, was uns lieb und wert ist. Jetzt hörte man am hinteren Tisch die leere Flasche klingeln, so daß Juliane aufstand, zu sehen, was man begehre. Romulus, ihr die Flasche darreichend, sagte mit spöttischem Blick auf Philipp, er wird halt wieder heißen, vorne getrommelt und hinten keine Soldaten. Dem Philipp stieb das Blut zu Gesicht, und er hielt an sich und tat, als habe er nichts gehört. »Lasst sie nur kommen und schaut dann, wie mäusestill die Helden auf einmal sein werden«, fuhr Romulus fort. »Lasst euch nicht beschwätzen von solchen«, sagte er zu seiner Umgebung. In einem stechenden Seitenblick auf den jungen Wehrmann, von Leuten, denen es im Grund ja noch nur um ein Ämtle oder um die Gnad von oben zu tun ist. »Lasst euch nicht beschwätzen«, gab Philipp trotzig zurück, »von verdorbenen Advokaten«, Romulus hatte Juristerei zu studieren angefangen, von Leuten, die fürs Geld die Briefträger und falschen Ratgeber machen. Aber der Student, der in der Tat kurz vorher eine der vielen damals erschienenen Flugschriften vorgelesen und den Bauern erklärt hatte, brach in ein schallendes Gelächter aus und begann dann, das bekannte Spottlied auf den österreichischen Landschirm zu singen, »Nur langsam voran« und so weiter. Das war zu stark. Die mühsam zurückgehaltene Flamme brach aus in lichter Lohe. Zorngeröteten Angesichts sprang Philipp nach seinem Rolandsschwert. Die am hinteren Tisch aber griff zum Schutz und Trutz nach Stühlen und Flaschen. So rasch aber wie diese war auch das Wirtstöchterlein Juliana zur Stelle. »Unfriedensstifter«, rief sie erzürnt gegen Romulus. Und zugleich fühlte dieser von einem schönen, aber krächtigen Arme so unsanft sich zurückgestoßen, dass er, der aus Verdruss wohl ein wenig zu tief ins Glas geschaut haben mochte, taumelnd gegen die Wand stolperte. Dann wendete das Mädchen sich gegen Philipp und bat ihn sanft und fassend, »Gib Frieden, mir zulieb!« Dem Jüngling aber geschah dabei, wie einst Rudolf von Habsburg, dass er vor Basel die Botschaft seiner Kaiserwahl empfing, Denn gleich diesem steckte jener die gezückte Klinge ruhig wieder in die Scheide und machte Friede. In der Tat war dem guten Burschen durch das Benehmen des Wirtstöchterlein etwas kund geworden, was ihm höher beglückte als selbst eine Kaiserbotschaft. Denn als er dastand, vor den Armen des schönen Mädchen umfasst, als sein Auge in das ihrige schaute, fast bis auf den Grund ihrer Seele, da überkam ihn ein noch nie empfundenes Gefühl. Das wild aufgeregte Meer der Zornesleidenschaft war zur sonnehellen Fläche, widerspiegelnd den Himmel und die schönen Sterne. Bei diesem Anblick des umschlungenen Paares war Romulus mit verbissenem Ingrimm zur Stube hinausgerannt, und jetzt konnten die übrigen Anwesenden erst merken, um was es sich hier überhaupt gehandelt habe. Dass die beiden nämlich weder um den Kaiser noch um das Reich gestritten, sondern einzig und allein um der Wirtin Töchterlein. Während irgendein Zweifel noch möglich gewesen, die nachfolgende Abschiedsszene hätte auch den letzten Rest davon tilgen müssen. Die Zeit drängte, und als der Augenblick des Scheidens nimmer verschoben werden konnte, hatte Juliana bereits den Hut des wehrhaften Landesverteidigers mit Strauß und Band geschmückt und geleitete den Abziehenden hinaus zu seinem Pferde. Der Jüngling hatte mit der linken Zügel und Kammhaar erfasst, sich in den Sattel zu schwingen, und streckte die rechte zum letzten Lebewohl nochmals gegen die Begleiterin. Da vermochte das bisher so spröde Mädchen sich nicht mehr zu halten. Zur Verwunderung aller Zuschauer hinter den Fensterscheiben umhalste sie den Freund, drückte einen herzhaften Kuss auf seine Lippen und eilte schnell in das Haus zurück, auf ihre Kammer dort den mühsam verhaltenen Tränen freien Lauf zu lassen. Denn lieb ist ein Leidesanfang, und wer konnte wissen, ob alle glücklich wieder aus dem Felde heimkommen würden. Der Landsturmmann war rasch aufgesessen, hatte seinem Ross beide Sporen in die Weichen gedrückt und war im scharfen Trab davongeritten, gleich als ginge es jetzt vor den Feind und als müsse er mutig einsetzen, sein Leben für Gott, für das Vaterland und alles, was darin lebte und liebte. Oben auf der Höhe sah man ihn anhalten, um gegen das schon in der Abenddämmerung rauchende Wirtshaus im Tale noch einmal grüßend den Hut zu schwingen, denn an diesseitigen Giebelfensterlein winkte ja die Genossin seiner Schmerzen, seines Glücks, von welcher ihn das Schicksal zu scheiden zwang, in den Augenblick, wo ihre Herzen für immer sich verkettete. Schon der nächste Tag brachte den Befehl zum allgemeinen Aufbruche. Die Landsturmtrompeter gaben allerorten die Signale, und von allen Bergen und Tälern zogen die Bewaffneten auf ihre Sammelplätze. Am 24. Mai des Jahres 96, wenige Stunden nach Mitternacht, begann Geschützfeuer zu erdröhnen im ganzen Rheintal von Basel bis Philippsburg. Diese Nacht hatte der republikanische Oberfeldherr bestimmt, den Übergang seines Heeres über den Strom zu erzwingen. Auf Stadt und Dorf Kehl, wo unser schwäbische Kreiskontingent mit 11 schwachen Bataillonen und 2 Reiterregimentern in langer Linie aufgestellt war, richtete der Feind seinen Hauptstoß. Kaum die Hälfte dieses Korps, wenig über 3000 Mann, konnten hier auf den bedachten Punkt der Franzosen entgegengeworfen werden. Um 5 Uhr des Morgens war man handgemein geworden, und noch 5 Stunden lang hatte das Häuflein sich gewehrt gegen die stets wachsende Zahl der Feinde. 600 der ihrigen auf der Wallstadt gelassen und dann gegen das Gebirge hin sich zurückzuziehen. Der französische Oberfeldherr hatte die kaiserlichen Reihen abwärts gedrängt, und schon am 4. Tag stand ihm der Eingang in das Rennichtal und somit nach Schwaben offen. Bei dem schwäbischen Korps hatte der Landgraf von Fürstenberg den Befehl übernommen, denn der alte Feldzeugmeister Stein war erkrankt, und diesem General gelang es noch mit einigen Abteilungen seines Korps, die Gebirgspässe des Kniebis und Rossbühl zu besetzen und zu dem Feind den Weg zu verlegen. Der Rest stand im Kinzigtal. In der ersten Hälfte des Juli war am Anfang des Bleichtals bei Herbolzheim und Wagenstadt der Landsturm zum ersten Treffen gekommen und hatte mit seinem Blute wenigstens Unerschrockenheit und dem besten Willen bekundet. so dass ihm der General Fröhlich das Zeugnis ausstellen konnte, er verdanke den Sieg größtenteils der Tapferkeit der Landmiliz. Bis herauf zu den Höhen des Schwarzwaldes hallte der Donner der Geschütze und selbst in der Gegend des Laubhauser Hofes konnte man deutlich die einzelnen Schüsse der schweren Stücke unterscheiden. Während die Alten in banger Spannung lebten und manch bekümmertes Gemüt im Gebet Hilfe suchte, lagen die Kinder draußen auf dem Rasen, das Ohr am Boden und vergnügten sich, die einzelnen Schläge des fernen Geschützendonners zu zählen. Es war am 14. Juli des Nachts, als der kaiserliche General Fröhlich in Villingen eintraf, welcher die Mannschaft dieser Stadt sowie jene aus Bräunlingen, Triberg und aus dem Nellenbogischen schleunigst nach den Gebirgspässen beorderte. Mit Freuden war man diesem Befehl gefolgt, denn noch immer hielt man die kaiserliche Armee für unüberwindlich, trotz der vielen bedenklichen Nachrichten, welche man in neuester Zeit vernommen. Doch gab es auch Weiterblickende, denen ein trübes Vorgefühl nicht das Beste prophezeite. Indessen man marschierte aus, ward in den Dörfern einquartiert, hielt einige Pässe und Höhenpunkte besetzt und harrte des Verlaufs der Dinge. In Hüfingen, wie im ganzen Fürstenbergischen, war es zu keinem Landsturmaufgebot gekommen. Man sprach wohl allgemein davon und namentlich freute sich der Zollbereiter, wenn in der Abendgesellschaft beim Verwalter davon die Rede war, dass sein Vorschlag einer Bürgerbewaffnung nur noch zur Ausführung komme. Allein zur Organisation war es zu spät. Hieronymus hoffte vergeblich auf einen Ausmarsch. Er hatte sogar Lust, in des Kaiserzollers Kompanie als Freiwilliger einzutreten. Aber sein Meister und auch Severin rieten ab. In diese Zeit allgemeinen Kriegslärms fiel auch der Tod unseres Tramburgesell. Der Himmel wollte den alten Veteranen den Schmerz ersparen, ein kaiserliches Heer retieren zu sehen. Des Kaiserzollers Kompanie stand bei St. Georgen auf der Sommerau und hatte sich in einem alten Gemäuer gelagert. Von nordwärts her hörte man deutlich Kleinfeuergewehr und Geschützschüsse tönten aus allen Tälern herauf. Ein paar junge Burschen standen als Schildwachen auf den Mauertrümmern, im Innern aber lagerte ein Teil der Mannschaft an einem lustigen Feuer, wobei der alte Büchsenmacher aus dem Tribergischen mit Kugelgießen beschäftigt war. Bei jeder blauen Bohne, welche der alte Kauz aus dem Kugelmodell klopfte, murmelte er einige Verwünschungen über das Avancieren der Franzosen und das Missgeschick des Reichsheeres. Philipp, den Kopf auf die Hand gestützt, lag nachdenklich abseits und ich glaube, dass er mehr an des Felsenwirts nettes Töchterlein gedachte, als an die Zustände des heiligen römischen Reiches deutscher Nation. Der Hauptmann Kaiserzoller aber ging unruhig auf und ab. Es dunkelte bereits, das Schießen hatte aufgehört, allein es war unverkennbar, dass der Feind wieder Boden gewonnen habe. Dass nicht nur der Kniebisspass, sondern wahrscheinlich auch der Höllenpass bereits in seiner Hand sein werde. »Wenn Sie jetzt nicht kommen, so ist Ihnen was passiert«, fing endlich der Hauptmann an, indem er stehen blieb. »Entweder sind Sie weiter als Mönchweiler, oder Sie sind am Ende gar schon den Bündelbuben, den Franzosen, in die Hände gefallen«, war die Ansicht des Haldenbauers. »Ah«, beruhigte der Büchsenmacher, »so gefährlich steht die Sache noch nicht. Dem Schießen nach ist noch kein Französle über Schilddach hoch, und wenn's auch, sorgt noch keiner der Husarenseppel, der ist schon alter Soldat und kennt die Schlich.« In dem Augenblick hörte man von außen Stimmen und zugleich auch den Buben, welche als Lauerposten auf der Mauer stand, herunterfuhren. Alle Blicke wenden sich nach dem Eingang, wo man auch alsbald die beiden Kundschaft aussendende Männer, von welchen bisher die Rede gewesen, hereinschreiten sah. Der eine trug zu dem bäuerischen Anzug noch eine verbleichte Husarenjacke, auf der Schulter aber ein Kommissgewehr nebst großer Patronentasche. Es war der Husarenseppel, der sich wirklich zu dem bevorstehenden Feldzug mit dem Rest seiner ehemaligen Soldatengarderobe herausstaffiert hatte. Sein Begleiter, der Pariser Schneider mit sorgfältig gewickeltem Zopf trug auf der Schulter eine lange Nachtwächterspieß und in der Rocktasche eine mächtige Reiterpistole. »Das war beim Dunder eine gefährliche Kommission«, platzt der Schneider sogleich heraus. »Ich habe nimmer geglaubt, dass wir...« Doch es war ihm nicht vergönnt, die Phrase zu vollenden, denn mit den Worten »Nur steht«, schob in der Husarensäppel alsbald zur Seite, trat mit militärischem Gruß steif vor den Hauptmann hin und rapponierte ordnungsmäßig ungefähr Folgendes. In Münchweiler hätten sie die Villinger nicht mehr angetroffen und man habe dort ihnen berichtet, dass sie nach Fischbach marschiert wären und so hätten die beiden auch den Weg dahin eingeschlagen und die Leute richtig getroffen. Von dem Hauptmann Syndikus Handmann hätten sie nun vernommen, dass des Tages zuvor 200 Mann von Stockach zu ihnen gestoßen waren. Der Syndikus und der Stockacher Hauptmann hätten sich dann bei dem österreichischen Kommandanten zu Fischbach gemeldet und diesem ihre Leute zur Verfügung gestellt. Der Offizier habe ihnen bedeutet, sie möchten mit ihren Leuten in Gottes Namen wieder heimziehen. Denn so wie die Sache jetzt stünde, wissen sie nicht mehr zu gebrauchen. Dessen aber hätten sich die Landsturmmänner entschieden geweigert. Nun seien sie heute um Mittag die angesehensten und ältesten Männer von Villingen zu ihnen gekommen, um sie zum Heimgehen zu vermögen. Und dazu hätten sie sich endlich auch entschlossen. Und so bleibt uns denn auch gar nichts anderes übrig, schloss die Meldung, als in Gottes Namen den Villinger nachzumachen und umzukehren. Die Kappe ist, wie ich merk, verschnitten. Dieser Rat erwies sich wirklich auch als der beste, denn am anderen Morgen sah man, dass die Nachhut der kaiserlichen Truppen vor Tag schon aus der Gegend abmarschiert war. An manchen Herd, in mancher Hütte war mit den heimkehrenden Wehrmännern die Ruhe wieder eingezogen. Die bange Sorge entfloh, aber auch manche frühzeitig zur Witwe gewordene Gattin saß da im dumpfen Schmerze. Mancher Mutter Tränen flossen um den geliebten Sohn und viele Herzen waren noch die Beute nagender Ungewissheit. Es waren überhaupt Tage der Verwirrung und Bestürzung. Der fürstliche Hof zu Donaueschingen hatte sich nach der Schweiz geflüchtet, nachdem vorher das Wertvollste aus dem Archiv dorthin gebracht und das Kupfer- und Zinngeschirr aus der Schlossküche an einer tiefen Stelle in die Donau versenkt worden war. Solche Beispiele sind ansteckend, weil die Leute selten den Unterschied der Beweggründe bedenken, noch die Mittel zur Ausführung. Auch in Hüfingen war die Lust zum Auswandern eingerissen. Beim Verwalter wurde die Sache beraten, man wolle wenigstens Frauen und Kinder in Sicherheit bringen. Allein noch keine Tagesreise war gemacht, als das Gefühl der Ratlosigkeit schon über alle gekommen. Jedes lernte einsehen, was es heißt, Haus und Hof so überall zu verlassen, und so zog man in Gottes Namen wieder heim. Doch wurde das Vieh in die Wälder geflüchtet. An die Beamten war die Weisung ergangen, auf ihrem Posten standhaft auszuharren, aber auch sie wollten nicht versäumen, ihr beste Habe in Sicherheit zu bringen. Also geschah es auch im Haus des Rats, und Hieronymus wurde vom Meister Amtsdiener beordert, der Familie beim Geschäft an die Hand zu gehen. Während der Amtsdiener nächtlicherweise bemüht war, in einem Winkel des Hausgartens eine Kiste mit Silber und Wertsachen zu verscharren, half Hieronymus der Base Anaketa und Fräulein Helene bei Verpackung des Weißzeugs und anderen Sachen, die man mit Beihilfe eines Knechtes unter dem Kommando der Frau Rätin oben auf dem Speicher unter den Trümmern eines alten Kachelofens versteckte. Mit Severin war Hieronymus, nachdem das Geschäft beendet, spät in der Nacht noch vor das Tor gegangen. In den Gassen, die sie durchschritten, herrschte Unruhe. Alles lief hin und her und niemand wollte sich dem Schlaf überlassen. Die Männer, welche in Gruppen vor dem Tore standen, wollten bestimmt wissen, die Vorpfosten der Franzosen stunden bereits schon herwärts von Kirchdorf und Klengen. An der Länge vom Wartenberg bis zum Fürstenberg hin sah man Wachtfeuer brennen vom Lager, welches die Condé und die Kaiserlichen dort geschlagen. Allgemein wurde eine Schlacht befürchtet. Ein Reiter kam dahergetrabt, man drängte sich um ihn und fragte nach dem Stand der Dinge. Richtig, die Franzosen hatten Villingen besetzt. Der ganze Marktplatz, berichtete der Mann, liege voll Soldaten, stehe voll Kanonen. Aber schon im Laufe des folgenden Morgens traf die Nachricht ein, die Kaiserlichen hätten ihr Lager aufgegeben und ihren Rückzug fortgesetzt. Bald nachher rückte der Feind in Donaueschingen ein und besetzte auch die Amtsstadt. Die Erleichterungen, von welchen der Forlenbacher gesprochen, nahmen ihren Anfang. Zum Glück konnte die brandschatzenden, hungrigen und durstigen Brüder nicht lange in der Gegend verweilen. Schon nach 3 Tagen zogen sie wieder ab. Von dem Kreiskontingente wusste man nur wenig Sicheres. Dass dasselbe bedeutend zusammengeschmolzen, namentlich durch den Abzug der Württemberger, war gewiss. Indessen gelangten durch sichere Boten Briefe aus dem Hauptquartier des Landgrafen von Fürstenberg nach Donaueschingen. Durch sie hatte man erfahren, dass das Korps am 18. oder 19. Juli sich noch bei Halgerloch und Rottenburg geschlagen und dass aber durch die Reichsstände zu Augsburg Befehl erhalten habe, nach Biberach zu marschieren. Bald jedoch waren die Vorgänge bei Biberach kund geworden, sie machten großes Aufsehen, denn dass die braven Soldaten durch kaiserliche selbst entwaffnet wurden, schien unbegreiflich. Man wusste eben nicht, dass es ein Gebot der Not und Vorsicht war, denn Erzherzog Karl wusste, dass viele Reichsstände geneigt waren, separat mit dem französischen Oberfeldherrn zu unterhandeln, und wie andererseits das Gemunkel von einer schwäbischen Republik, auf welche gewisse Professoren bereits Suskibenten sammelten, auch zu seinen Ohren gekommen sein musste. Einige Wochen später kamen einzelne fürstenbergische Soldaten zurück und man erfuhr in Hüfingen, dass eine größere Abteilung von Geising her im Anmarsch wäre. Große Aufregung entstand da ob im Städtlein und viele hatten sich auf den Wege gemacht, ihnen bis zum Hexenberg entgegenzueilen. Hieronymus war sogleich auf seiner Werkstatt fort zur Base gelaufen, ihr die Neuigkeit zu bringen. Die Nachricht schlug der guten Frau so in die Glieder, dass sie sich setzen musste und nicht vermochte, dem Gatten entgegenzugehen. Hieronymus eilte allein hinaus und hatte die Kolonne bald erreicht. Wenn man einen Haufen abgerissener, schulloser, mit Stöcken bewaffneter Soldaten also nennen darf. Aber wie auch der Lehrling mit suchendem Auge den Zug musterte, der Feldwebel war nicht zu sehen. Mit banger Ahnung fragte er einen der älteren Grenadiere. Der Feldwebel, hieß es, ist die Möhringen geblieben. Er ist malat. Aber auch kein Wunder, der Ärger und Verdruss ist mehr als die Strapaz. 26 Tage hintereinander in der Bataille und zuletzt so. Der gemeine Mann hat seine Schuldigkeit getan. Bei meiner Seele, solange das Deutsche Reich existiert, ist nicht erhört worden. Ja, den Kaiserlichen haben wir, bigott, selber die Gewehr lassen müssen, ergänzte ein Kreisdragoner, der sich statt des Gaules mit einem unterwegs geschnitzten Weißdornstock forthalf. Und die Condère, hol's der Teufel, haben uns noch die Gäul genommen. Was haben wir machen können? Die mögen's verantworten, die schuld dran sind. Die Umstehenden waren wenig erbaut von diesen Reden. Hieronymus hielt sich nicht dabei auf, sondern eilte, so viel er vermochte, seine, wenn auch nicht freudige, doch immerhin beruhigende Botschaft der Base zu verkünden. Der Grenadier hatte recht berichtet. Der Meister Amtsdiener, doch noch einige Freunde, Frau Anaketa, welche jetzt nimmer aufzuhalten war, hatten also bald ein leichtes Fuhrwerk genommen, waren damit nach Möhringen geeilt und hatten auch den Veteranen glücklich und in leidlichem Zustand dort aufgefunden. Es war schon dunkel, als sie zurückkehrend hinter der Stadtmauer weg zum Peterstörlein hineinfuhren, denn der Feldwebel wollte nicht bei Tag vor aller Augen in das Stadtquartier einziehen, ohne Mannschaft und Waffen. Der alte Soldat hatte Tränen vergossen, als die Mannschaft das Gewehr stecken musste, so erzählte später noch Leute seiner Kompanie. Es war die schmerzlichste Wunde, welche dem getreuen Kempen in seinem Leben geschlagen worden. Aber auch viele Steuerpflichtigen hätten weinen mögen über die nachfolgenden Umlagen. Denn über 200.000 Gulden hatte der Durchzug das Land gekostet, und 12 Millionen Franken waren der Preis, um welchen der schwäbische Kreis seinen Waffenstillstand hatte erkaufen müssen. nicht mit eingerechnet die bedeutenden Geldgeschenke, die einzelne Generäle und Kommissäre eigens noch für sich verlangt hatten.